Ihr Lieben, ich habe mir gedacht, ich kann nicht bei der Hölle stehen bleiben. Deshalb stehe ich nochmal vorne und oben hier heute. Und es geht um das Thema, gibt es den Himmel wirklich? Himmel. Ich weiß nicht, was euch als erstes in den Kopf kommt, wenn ihr die Frage gestellt bekommt. Himmel. Was stellst du dir darunter vor? Was kommen dir als erstes für Gedanken, Assoziationen in den Kopf? Ich muss sagen, es ist wieder mal ein Riesenthema. Und auch heute, ich habe das letzte Mal schon gesagt zum Thema Hölle, können wir auch beim Thema Himmel nur Facetten von dem anreißen, was es eigentlich bedeutet oder was die Bibel drüber sagt. Warum brauchen wir den Himmel? Warum brauchen wir Himmel? In erster Linie, ich habe es vorhin schon gesagt, weil wir Hoffnung brauchen. Hoffnung und Himmel, zwei Sachen, die zusammengehören. Viktor Frankl, österreichischer Psychotherapeut und KZ-Überlebender, hat ganz spannende Beobachtungen gemacht, als er selber im KZ war. Und er hat die Insassen beobachtet und festgestellt, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Eine Gruppe, die den Lebensmut verliert, und eine Gruppe, die trotz der Umstände durchhält. Und er hat festgestellt, dass die Gruppe der Menschen, die durchhält, etwas haben, auf das sie hoffen. Ist es jemand zu Hause oder so diese Hoffnung zu haben, da ist noch jemand, der braucht mich, oder auch viele Gläubige, die sagen, hey, meine Hoffnung liegt noch woanders. Aber es muss eine Hoffnung da sein. Wozu brauchen wir den Himmel? Wir brauchen den Himmel für unsere Hoffnung. Da ist noch etwas, auf das wir hoffen können. Auch in den Zeiten gerade vielleicht oder in der Zeit, in der du gerade bist. Aber was ist jetzt Himmel? Und genauso wie es letzte Woche beim Thema Hölle war, da habe ich so ein bisschen versucht, euch mit reinzunehmen, dass so der Begriff Hölle ist ganz sehr geprägt von Kunst und Literatur, die sich über die Jahrhunderte und Jahrzehnte auch festgesetzt haben, auch viel von der griechischen Mythologie gemischt hat mit biblischen Sachen. Und ich glaube, dass es genauso beim Himmel ist. Himmel ist vielleicht ein Stück weit geprägt von dem, was du denkst, von dem, was uns Kunst und Literatur sagt. Können wir mal eine Folie weitermachen? Oh ja, gleich mal ein paar schöne Bilder rausgekramt. Ich weiß nicht, wer das oben links kennt. Wo sind die Heavy-Metal-Fans? Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Bekanntes Lied dieser 80er-Jahre-Rockband. Und dann gibt es noch hier, also man sieht es, so ein paar Stufen gehen rauf in den Himmel, ins Leuchtende hinein. Ein Bild drunter, das hat uns Alexa gerade schon so gezeigt, ne? So die zwei Welten, Himmel und Hölle, die irgendwie aufgezeigt sind. Und rechts seht ihr die kleinen Kinder mit den Flügeln. Alles Bilder, die irgendwie in unserer Zeit, in unserer Vergangenheit auch so Kunst und Literatur geprägt haben und selbst in unseren Kirchen irgendwie vorhanden sind. Zum Beispiel das Bild von den Kindern im Himmel sieht man auch in manchen Kirchen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Das ist so eine Zeit entstanden, wo viel Kindersterblichkeit war und man sich das einfach so gewünscht hat oder auch gehofft hat, dass diese Kinder im Himmel sind. Aber was sagt wirklich die Bibel tatsächlich über den Himmel, was Himmel ist? Und wir wollen ein bisschen eintauchen jetzt in diese Thematik und wir machen einen kleinen Ritt durch die komplette Bibel von dem ersten Buch bis zum letzten und ich hoffe, es wird nicht zu sehr verwirrend für euch. Okay, wir starten bei Adam und Eva. Und der erste Satz in der Bibel ist: Denn Gott schuf Himmel und Erde. Himmel und Erde. Die ersten drei Kapitel sind eigentlich davon geprägt, von der Schöpfung, die Gott herstellt, die Gott macht, der Gott Leben gibt. Und das ist vielleicht so der erste Irrtum, den wir auch bei diesem einen Bild so sehen. Es geht nämlich gar nicht um Himmel und Hölle in erster Linie. Das ist ein Bild, das geprägt ist, oder wo wir geprägt sind von Kunst und Literatur, die wir mitbekommen. Denn die Bibel erzählt vielmehr von zwei anderen Dimensionen, Himmel und Erde. Okay, aber was ist jetzt Himmel? Und auch da müssen wir nochmal differenzieren, denn im Schöpfungsbericht und auch in der Bibel hat Himmel zwei Bedeutungen. Und das ist ein Wort, aber tatsächlich gefüllt mit zwei Bedeutungen. Und zwar einmal den Himmel, den wir draußen sehen, das Himmelsgewölbe, die Wolken, wenn wir hochgucken. Und zum anderen ist es die Dimension Gottes. Und wenn wir ins Englische schauen, dann macht es uns das vielleicht ein bisschen einfacher, weil die haben zwei Begriffe für unseren Himmel, Sky und Heaven. Und da wird die Unterscheidung schon ein bisschen deutlicher. Sky und Heaven. Das heißt, Himmel auf zwei Arten können wir das lesen. Unser Himmel, der draußen ist. Und aber im Besonderen auch, und so wird es oft in der Bibel dargestellt, Himmel als Dimension Gottes. Der Bereich, in dem Gott ist. Wir lesen weiter in den ersten drei Kapiteln der Bibel, dass Gott etwas schafft, wo diese zwei Dimensionen, Himmel und Erde, immer wieder überlappen und ineinander übergehen. Er schafft den Menschen, Adam und Eva, und das ist die perfekte Gemeinschaft. Er schafft den Menschen in seinem Ebenbild, in seinem Abbild. Himmel und Erde vereint. Gott und Mensch, Gottes Dimension und die Dimension der Menschen. Was passiert? Und das lesen wir auch in den ersten drei Kapiteln. Also ich empfehle es nochmal, die ersten drei Kapitel der Bibel einfach immer wieder zu lesen. Wir kommen immer wieder drauf zurück. Das ist der Grundstein irgendwie von allen anderen Sachen, die danach kommen. Der Mensch wendet sich von Gott ab. Und es kommt Tod als Feind in diese Welt, in diese zwei Dimensionen. Und was passiert ist, diese Dimensionen gehen auseinander. Ich habe das letzte Mal bei dem Thema Hölle irgendwie gesagt, weil sich der Mensch dafür entscheidet, aus der Dimension Gottes rauszugehen. Es ist die Menschenentscheidung, einen Schritt zurück zu machen. Und Himmel und Erde, diese zwei Dimensionen, sind irgendwie getrennt auf einmal. Okay, wie machen wir jetzt weiter? Wie machen wir weiter mit dem Thema Himmel? Ist es jetzt das gewesen? Nein, natürlich nicht. Und wir sehen es im Alten Testament, denn im Alten Testament merken wir, dass diese zwei Dimensionen, Himmel und Erde, immer wieder ineinander übergehen, und zwar an einem bestimmten Ort. Die Stiftshütte oder der Tempel. Es war beim Volk Israel, bei den Juden, der Ort, an dem diese zwei Dimensionen immer wieder den Kontakt gefunden haben. Himmel, die Dimension Gottes, und Erde, die Dimension Menschen. Und das ist ein Geheimnis auch, wie das ineinander übergeht und was passiert ist. Aber es ist ein Geheimnis, ich kann es nicht anders sagen. Aber das war der Ort, an dem diese zwei Dimensionen immer wieder sich überlappt haben und ineinander übergegangen sind. Und die Israeliten haben damals auch Tieropfer gemacht, die Identifikation mit dem Reinen, um in diese Gegenwart Gottes überhaupt kommen zu können, weil Tod und Sünde uns getrennt hat von Gott. Also, Himmel als zwei Dimensionen, die eigentlich so geplant waren, ineinander und ja miteinander zu sein, die aber getrennt sind durch die Entscheidung des Menschen und jetzt auf dem Weg sind, immer wieder die Überschneidung zu finden. Okay, vielleicht ist jetzt dein Bildschirm von Himmel schon mal komplett anders, wie du es vorhin gedacht hast, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber vielleicht fragst du dich, hey, was ist denn eigentlich, wenn ich sterbe jetzt? Ich habe immer gedacht, wenn ich sterbe, dann komme ich in den Himmel. Stairway to Heaven, so die Leiter rauf zum Himmel. Und das ist ein anderes spannendes Thema, das in der Bibel gar nicht so oft eigentlich erwähnt wird. Was passiert, wenn wir sterben? Es gibt nur wenige Stellen, die das eigentlich beschreiben. Und jetzt denkt ihr, aber da ist doch die ganze Zeit die Rede von Leben nach dem Tod und dann im Neuen Testament erst recht. Ja, aber es ist eigentlich nicht die Rede von Leben nach dem Tod, sondern von Leben nach dem Tod. Und wir nennen das Auferstehung. Dieser Zwischenraum, diese Zwischenzeit, die wir vielleicht ja, mit Himmel vielleicht auch bezeichnen, was passiert, wenn wir sterben, wird an sehr, sehr wenigen Stellen beschrieben. Zum Beispiel am Kreuz von Jesus selber, als er zu dem Gefangenen neben ihm sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. An einer anderen Stelle in Philipper 1,23 sagt Paulus, hey, ich weiß nicht, was besser ist, sterben und bei Jesus sein oder leben und weiter euch ermutigen können zu der Gemeinde in Philippi, als er gerade im Gefängnis sitzt. Das sind so ein paar wenige Stellen, die uns so einen Ausblick geben über das, was nach dem Tod direkt sein wird. Aber es zeigt uns eigentlich wenig davon, was für ein Ort oder Platz das ist, sondern eigentlich eher, mit wem es sein wird. Wir werden mit Jesus sein, wenn wir mit ihm leben, wenn wir die Anbetung an ihm suchen, verspricht er uns, mit ihm zu sein. Aber in der Bibel und auch in der jüdischen Tradition geht es vielmehr um Leben nach dem Tod, die Auferstehung. Und wir sehen das am Beispiel Jesu selber ganz deutlich. Jesus stirbt, er ist einen kurzen Zeitraum im Totenreich, diese Zwischenzeit, und steht dann von den Toten auf als Zeugnis, als Erster von allem. Das biblische Bild von Himmel ist kein Stairway to Heaven, ist kein wir gehen eine Leiter hoch in den Himmel und das ist es gewesen. Das biblische Bild von Himmel ist vielmehr, Himmel drängt auf Erde und will sich wieder vereinen. Und wir springen mal ins letzte Buch der Bibel, lesen eine Stelle von der Offenbarung. Offenbarung 21, 1-4. Da schreibt Johannes, dann sah ich einen ganz neuen Himmel, eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen und unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Ihr seht, das biblische Bild von Himmel ist kein, wir gehen an einen anderen Ort, sondern die Dimension Gottes vereint sich wieder mit der Erde. So wie es am Anfang war. So wie wir es lesen in den ersten drei Kapiteln der Bibel, eine absolute Vereinigung dieser zwei Dimensionen. Eine Erneuerung. Also es wird was neu gemacht. Nicht in dem Sinn, dass es irgendwie was ganz komplett Neues ist, sondern dass es eben erneuert wird. Wiederhergestellt. Wieder neu gemacht. Okay, vielleicht war das jetzt schon ganz schön viel und vielleicht war das auch ganz schön viel für dein Bild von Himmel, das du vielleicht bis heute hattest, weiß ich nicht. Vielleicht hast du es auch schon alles gehört. Aber was machen wir jetzt und wo sehen wir dieses Bild von dieser Himmel, der auf die Erde drängt und sie wieder vereinigen will in diesen zwei Dimensionen? Und wir müssen zu Jesus schauen. Zu Jesus, da können wir was erahnen, wie das aussieht, wie das ist, wenn Himmel und Erde sich vereinigen. Und wir sehen das besonders in den Auferstehungsgeschichten von Jesus, der erneuert wird. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichten im Kopf habt, aber Jesus taucht nach der Auferstehung bei seinen Jüngern auf. Und es ist keine Seele, die irgendwie rumschwebt im Kosmos oder so, sondern es ist eine leibliche Auferstehung. Es ist eine komplette Wiederherstellung und Erneuerung. Ganz anders als vorher, aber trotzdem ähnlich. Wir können das als Transformation bezeichnen. Die Jünger sehen Jesus und also ich weiß nicht, das ist das Coole an Jesus, das Erste, was er macht, er geht zu den Jüngern und isst mit ihnen. Also Essen ist eine wichtige Sache in der Auferstehung. Das ist gut, weil ich liebe es zu essen. Und Jesus hat es immer gemacht, er ist zu den Jüngern gegangen und hey, brat mir mal einen Fisch. Ich will erst mal essen, ich will erst mal frühstücken. Eine körperliche Auferstehung, nicht nur eine seelische, die dann im Kosmos ist, sondern körperlich. Er sagt zu seinen Jüngern, komm zu mir und fasst mich an. Und die Jünger sehen Jesus und sie wissen nicht ganz genau manchmal am Anfang, ist es Jesus? Aber dann erkennen sie ihn doch. Und es zeigt uns so dieses Geheimnis der Auferstehung, die körperlich und vollkommen ist, eine Wiederherstellung, Erneuerung und Transformation. Transformation. Können wir mal das nächste Bild zeigen? Noch eins weiter? Ich weiß nicht, wer den Film kennt, die Transformer. Ist vielleicht jetzt nicht das absolut beste Beispiel, aber ich fand es irgendwie cool. So dieses, ist ja so ein Autofilm, in dem Autos fahren ganz normal und dann transformieren sie sich auf einmal. Und man sieht so ein bisschen, es ist schon noch gleich, also man sieht schon, dass das irgendwie das Auto mal gewesen war, aber trotzdem ist es ganz anders. Ein anderes Bild daneben, ich weiß nicht, wer es kennt, sind Senfkörner. Und das Bild verwendet die Bibel tatsächlich oft so in Pflanzensprache irgendwie zu sprechen. Senfkorn, das dann in die Erde eingesetzt wird und aufgeht und wächst. Das immer noch das Senfkorn ist, aber vollkommen transformiert wird. Vollkommen neu gemacht. Okay. Was ist hier? Oh. Großes Thema. Ich habe am Anfang von der Hoffnung gesprochen. Was ist unsere Hoffnung? Und ich habe gesagt, Hoffnung ist Himmel. Ja? Und ich muss das jetzt nochmal näher definieren. Die Hoffnung, die wir in der Bibel entdecken, ist nicht die Hoffnung, dass wir irgendwann einfach weg sind von dieser Welt und ganz woanders. Die Hoffnung, die wir als Himmel bezeichnen, ist diese Transformation, die als erstes gezeigt wurde in Jesus Christus, die absolut und vollkommene Wiederherstellung bedeutet. Und wir leben gerade in einer Zwischenzeit dieser Transformation, die noch nicht am Ende ist, denn der Himmel, das, was wir in Offenbarung gelesen haben, ist noch nicht komplett da, aber wir leben bereits im Anfang dieser Neuschöpfung. Denn Jesus hat den Anfang gemacht. Und wir dürfen in dieser Transformation jetzt schon wandeln und gehen. Oskar Kallmann, das ist ein Straßburger Theologe des 20. Jahrhunderts, der hat es mal diese Zeit, diese Zwischenzeit verglichen mit dem D-Day und dem V-Day des Zweiten Weltkriegs. Ich weiß nicht, wer jetzt so Geschichtsfan ist oder wer mit den Begriffen was anfangen kann. Aber der D-Day war der Decision Day im Zweiten Weltkrieg. Der Tag der Entscheidung. Und zwar war das der 6. Juni 1944. Das war der Zeitpunkt, an dem die Alliierten beschlossen haben, einzugreifen und gelandet sind. Und es stand eigentlich fest, okay, das ist der Sieg der Alliierten. Amerika, USA schaltet sich ein und hat dieses Bündnis. Und es war eigentlich allen klar, okay, das war der Decision Day. Der Krieg ist entschieden. Und dann gibt es aber den V-Day, den Victory Day. Denn dieser D-Day war nicht der Ende des Krieges. Der Krieg ging noch fast ein ganzes Jahr weiter, bis zum 8. Mai 1945, an dem tatsächlich der Sieg eingetreten ist. D-Day und V-Day. Und wir leben in dieser Zwischenzeit zwischen D-Day, Decision Day und V-Day, Victory Day. Zwischen dem Entscheidungstag, Jesus ist auferstanden als der Erste, der den Tod besiegt hat und uns wieder vereinen will mit Jesus, und dem absoluten Victory-Siegestag, an dem Himmel und Erde wieder vereint sind. An dem die Dimension Gottes wieder vereint ist mit der Dimension der Menschen. Und wir wandeln darin und wir dürfen verwandelt werden. Ich habe das letzte Mal bei dem Thema Hölle gesagt, es ist immer eine Entscheidung auch, ja, selber, was wir wählen. Wir können Hölle wählen, auch Hölle auf Erden sozusagen, jeden Tag auch in unserem Herzen. Das Potenzial ist dazu da. Und genauso stellt uns Gott nun frei, die Entscheidung für Himmel. Himmel auf Erden zu wählen. Ja zu ihm zu sagen. Ja zu ihm zu sagen zu einer Transformation, die in unserem Herzen ist. Und die jetzt schon anfängt und irgendwann komplett sein wird, wenn alles neu gemacht wird. Ich glaube, das reicht erstmal für heute. Es gibt noch viel zu sagen über das Thema Himmel und das ist höchst spannend. Aber vielleicht reicht es dir erstmal. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade stehst, ob du sagst, okay, ich habe jetzt mit Jesus eigentlich noch gar nicht so viel zu tun, dann will ich dich einladen. Will dich einladen, weil es jemanden gibt, der schon eine Entscheidung für den Sieg getroffen hat. Ihn einzuladen, in eine persönliche Beziehung zu treten mit dir, dass dieser Wiederherstellungsprozess, wie wir es am Anfang der Bibel lesen, jetzt beginnen darf in deinem Herzen. Wenn du schon voll mit jemandem unterwegs bist, hey, dann lade ich dich ein, wandel weiter darin in diesen Himmel auf die Erde holen. Im Neuen Testament wird es oft mit Reich Gottes bauen auch beschrieben. Wir dürfen teilhaben an der Neuschöpfung Gottes, jetzt schon. Und wir dürfen in gewisser Weise Himmel auf die Erde ziehen. Unser Ziel ist es nicht wegzugehen in Himmel, sondern Himmel auf die Erde zu bringen. Und wir dürfen das heute auch wieder machen in ganz praktischen Dingen. Ich lade dich dazu ein. Und ich lade dich auch dazu ein, wir werden jetzt in Lobpreis gehen, noch zusammen Gott loben. Hey, wenn dir was gekommen ist im Gebet, es sind Zettel unter deinem Stuhl, schreib das doch auf. Dank, bitte. Es gibt Leute im TVM, die gerne dafür beten. Hinten ist ein Kasten, wo du das reinschmeißen kannst. Und auch ja, online habt ihr die Möglichkeit, E-Mails zu schreiben an eine Gebetsmail, die gleich eingeblendet wird nochmal. Komm mit diesem Gott in Verbindung, der alles gegeben hat, der die Entscheidung für den Siegestag schon getroffen hat. Amen.